Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt aus dem Johannesevangelium der Schluss von Kapitel 16 und der Anfang von Kapitel 17. Beide Teile gehören zur sogenannten Abschiedsrede Jesu, die er am letzten Abend vor seiner Kreuzigung im Kreis seiner Jünger gehalten hat. Wesentlich berühmter als die Abschiedsrede sind jedoch jene Worte geworden, die Jesus damals am selben Abend beim gemeinsamen Passamahl gesprochen hat. Das Lukasevangelium zum Beispiel berichtet darüber: Und er nahm das Brot, dankte und brach und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus hat also dem jüdischen Passamahl eine zusätzliche, eine neue Bedeutung gegeben. Und das war dann sozusagen die Geburtsstunde des christlichen Abendmahls. Am Gründonnerstag, dem Tag vor Karfreitag, erinnern sich Christen traditionell an dieses Ereignis. Ungefähr 3 Jahre lang, so schätzt man, war Jesus mit seinen Jüngern in der Öffentlichkeit unterwegs. Er predigte, heilte kranke und behinderte Menschen und lud dazu ein, ihm im Glauben nachzufolgen. In dieser Zeit bereitete er seine Jünger aber auch darauf vor, dass sie eines Tages ohne ihn zurechtkommen müssen und dass es dann ihre Aufgabe sein wird, die Botschaft von Jesus, dem Erlöser, in aller Welt zu verkündigen. Den Jüngern fällt es offenbar schwer, sich in diese Zukunftsperspektive hineinzudenken. Noch am Vorabend der Kreuzigung Jesu rätseln sie darüber, was Jesus wohl mit seiner Ankündigung meinen könnte. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Im 16. Kapitel des Johannesevangeliums wird geschildert, wie Jesus seine Jünger wirklich Schritt für Schritt an das heranführt, was sie in den nächsten Tagen und Wochen erleben werden. Wie Jesus gefangen genommen und zum Tode verurteilt wird. Wie er am Kreuz stirbt und am dritten Tage von den Toten aufersteht. Und wie er zu seinem himmlischen Vater zurückkehrt und ihnen den Heiligen Geist als Tröster schickt. Bisher, so sagt Jesus, habe er seinen Jüngern vieles in Form von Bildern und Gleichnissen beigebracht. Aber es werde eine Zeit kommen, wo dies nicht mehr nötig sein wird. Anscheinend bricht diese Zeit der Erkenntnis schon an. Denn als Jesus sagt, und das war der letzte Satz aus Johannes 16, den ich Ihnen in der letzten Sendung vorgelesen habe, als Jesus sagt: Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, und nun verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater. Da sprachen zu ihm seine Jünger, ich lese die Verse 29 und 30, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Den Jüngern scheint hier auf einmal bewusst zu werden, dass sie selbst zwar auf Bilder und Gleichnisse angewiesen sind, um wenigstens ansatzweise zu verstehen, wer Gott ist und was er von ihnen will. Jesus dagegen, den sie als Menschen aus Fleisch und Blut kennengelernt haben, ist auf solche Hilfsmittel nicht angewiesen. Denn er ist selber Gott. Er hat seinen Vater im Himmel nur deshalb verlassen und ist auf die Erde gekommen, um die Sünden der Menschen bzw. die Strafe dafür auf sich zu nehmen. Die gerade vorgelesenen Verse schildern meines Erachtens ein sogenanntes Aha-Erlebnis. Das heißt, die Jünger erkennen fast schlagartig gewisse Zusammenhänge, die sie vorher nicht so recht zusammenbringen konnten. Doch dass Jesus zunächst das dunkle Tal des Todes durchschreiten muss und dass er erst nach seiner Auferstehung zu seinem himmlischen Vater zurückkehren kann, das scheint ihnen auch weiterhin nicht in die Köpfe zu gehen. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir es denn wirklich nachvollziehen? Weiter ab Vers 31. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Denn der Vater ist bei mir. Gerade diese Aussage scheint dem zu widersprechen, was später am Kreuz geschieht. Denn da schreit Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Wie ist dieser scheinbare Widerspruch zu verstehen? Nun, ich fühle mich an das erinnert, was Paulus im 2. Korintherbrief so beschreibt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und zwei Verse weiter heißt es dann: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was ich damit sagen möchte: Als Jesus am Kreuz starb, hing da einerseits der Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, also völlig schuldlos war. Und er wurde, wie es in Vers 32 unseres Bibeltextes heißt, von seinem Vater nicht allein gelassen. Andererseits hing dort am Kreuz aber auch derjenige, der für uns zur Sünde gemacht wurde und deshalb eine absolute Gottverlassenheit durchleiden musste. Beides ist also wahr. Die Aussage Jesu: ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir, aber auch die Gottverlassenheit, die in dem verzweifelten Schrei zum Ausdruck kommt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit dem menschlichen Verstand lässt sich das alles nicht nachvollziehen. Nicht umsonst schreibt Paulus: das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Und er fragt: wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Also, lassen Sie uns einfach staunend zur Kenntnis nehmen, wie Gott mit dem Problem der Sünde fertig geworden ist, die uns ohne den Opfertod Jesu auf Dauer von ihm trennen würde. Das 16. Kapitel des Johannesevangeliums endet mit einer wunderbaren Zusage Jesu an seine Jünger. Er sagt, Vers 33, "Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden." Ich halte es für wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen: nur in Jesus ist der wahre Frieden zu finden. Für Christen mag das eine Binsenweisheit sein, aber wie viel Enttäuschung und Verzweiflung habe ich schon erlebt, weil ich meinen Frieden in Wirklichkeit anderswo gesucht habe. In meiner Gemeinde zum Beispiel, in der engen Verbundenheit mit einem guten Freund oder auch in meiner eigenen Familie. Und das nicht ohne Grund, denn sie haben mir in schwierigen Zeiten schon oft festen Halt gegeben und mir Mut zugesprochen. Aber ich habe auch schon Enttäuschungen erlebt. Enttäuschungen, die mich daran zweifeln ließen, ob ich mich tatsächlich in jeder Situation zu den Glaubensgeschwistern in der Gemeinde, zu den Freunden oder zu Familienangehörigen flüchten kann. Schließlich wurde mir bewusst, dass sie ja manchmal genauso auf wackeligen Füßen durch die Welt stolpern und nach einem festen Halt im Leben suchen wie ich. Im Grunde überfordere ich sie, wenn ich so tue, als ob sie mir inneren und äußeren Frieden schenken könnten. Doch das unterscheidet sie eben von Jesus Christus. Er war einerseits zwar auch nur ein Mensch, aber er war und ist auch Gott. Durch seinen Heiligen Geist kann er mir und natürlich auch Ihnen einen Frieden schenken, der mit nichts vergleichbar ist. Trotz dieser wunderbaren Zusage scheint Jesus seine Jünger zugleich auf den Boden der Tatsachen zurückholen zu wollen, indem er nämlich gleich im nächsten Satz sagt: in der Welt habt ihr Angst. Jesus ist realistisch genug, diese Einschränkung anzuerkennen und sie seinen Jüngern auch deutlich vor Augen zu führen. Ich wundere mich manchmal, wie es gewisse Christen immer wieder schaffen, die raue Wirklichkeit aus ihrem Leben auszublenden. Sie scheinen ein durch und durch sieghaftes Leben zu führen, das keine Niederlagen kennt. Unerschrocken verkündigen sie das Evangelium, und wenn man ihnen zuhört, bekommt man den Eindruck, als ob sich aufgrund dessen bereits die halbe Welt bekehrt hätte. Und wenn doch mal Widerstände auftauchen, dann wird gebetet, bis alles wieder läuft wie geschmiert. Wenn ich dann auf mein eigenes Leben blicke und auf meine bescheidenen Erfolge, die ich bisher erringen konnte, dann fällt es mir richtig gehend schwer, mich mit der Friedenszusage Jesu zu begnügen. Doch dann rufe ich mir den Mittelteil von Vers 33 in Erinnerung. In der Welt habt ihr Angst. Oder, wie es fast noch treffender in einer anderen Bibelübersetzung heißt, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Genau, das ist auch meine Erfahrung. Und dass Jesus diese Tatsache nicht verschweigt, macht mir Mut, mich ihm anzuvertrauen. Auch wenn der letzte Teil von Vers 33 deutlich macht, dass Jesus die Welt bisher offenbar nur im geistlichen Sinne überwunden hat. Denn sonst gäbe es ja nicht mehr die Angst in der Welt. Ich zitiere noch einmal Vers 33 in einem Stück. Jesus sagt, »Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« Dieser letzte Vers von Kapitel 16 deutet letztlich an, wie die innere geistliche Einstellung eines Menschen sein äußeres Verhalten beeinflussen und somit auch sein Umfeld verändern kann. Zugleich wird aber auch deutlich, dass es für Christen kein Paradies auf Erden geben wird. Der Heilige Geist, so hat Jesus versprochen, soll ihnen als Tröster beiseite stehen. Von dem Heiligen Geist als Lebensbegleiter, der das menschliche Leben in Glück und hellem Licht erstrahlen lässt, war dagegen nicht die Rede. Was nun in Kapitel 17 folgt, verstärkt im Grunde meinen Eindruck, dass die Jünger damals ebenso wie die Christen heute in einer Zeit leben, die einerseits geprägt ist von den Zusagen Jesu und durch den Heiligen Geist nahe zu sein, doch andererseits ist da der beklagenswerte Zustand der diesseitigen Welt. Hass und Anfeindungen sind ebenso real wie die Anwesenheit des Heiligen Geistes. Worum geht es in Kapitel 17? Nun, alle 26 Verse zusammengenommen ergeben ein Gebet, das Jesus an seinen Vater im Himmel richtet. Es ist getragen von der Zuversicht, dass Gott, wie es in einem Kirchenlied von Paul Gerhardt heißt, im Regimente sitzt, dass also niemand ihm die Macht entreißen und seinen Rettungsplan für die Welt zunichte machen kann. Andererseits kommt in diesem Gebet die Sorge Jesu um seine Jünger zum Tragen. Da heißt es zum Beispiel ziemlich genau in der Mitte, »Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.« Das Gebet Jesu, das innerhalb der Abschiedsrede Jesu in Johannes 17 wiedergegeben wird, trägt in vielen Bibelausgaben die Überschrift »Das hohe priesterliche Gebet«. Damit wird auf die Funktion des Hohenpriesters verwiesen, der stellvertretend für das Volk Israel sozusagen als Fürsprecher vor Gott trat. Es ist übrigens das längste Gebet Jesu, das in der Bibel überliefert ist. Der deutsche Reformator Martin Luther hat einmal sinngemäß darüber gesagt, »Das ist wahrlich ein über die Maßen warmherziges Gebet, denn Jesus öffnet hierin die Tiefen seines Herzens. Sowohl in der Beziehung zu uns als auch in der Beziehung zu seinem Vater schüttet er sein Herz aus. Dieses Gebet klingt so ehrlich und schlicht und ist dabei doch so tief, so reich, so weit. Niemand kann es je ergründen.« Und von Philipp Melanchthon, einem Mitstreiter Martin Luthers, stammt die Feststellung, »Es war nie, weder im Himmel noch auf der Erde, eine großartigere, heiligere, fruchtbarere und erhabenere Stimme zu hören, als in dem Gebet, das vom Sohn Gottes selbst gesprochen wurde.« So hat es offenbar auch der schottische Reformator John Knox empfunden, denn auf seinem Sterbebett bat er seine Frau, »Lies die Stelle, wo ich am Anfang meinen Anker festgemacht habe, das 17. Kapitel des Johannes.« Wenn wir das hohepriesterliche Gebet Jesu Vers für Vers durchlesen, dann werden wir feststellen, dass es so rein gar nichts mit einem festgefügten Gebet zu tun hat, das man schnell mal am Anfang einer christlichen Veranstaltung als gemeinsames Gebet vortragen kann. Viel zu persönlich ist es formuliert und teilweise sehr ins Detail gehend. Ja, dieses Gebet offenbart, wie Jesus wohl des Öfteren Zwiesprache mit seinem Vater gehalten hat. Und die Art und Weise, wie er seine Jünger durch dieses Gebet vor Gott bringt, lässt mich ganz gelassen sein, wenn ich an einem Tag mal nicht dazu gekommen bin, mich im Gebet an Gott zu wenden. Denn ich bin mir sicher, dass Jesus auch für mich auf ähnliche Weise vor seinem himmlischen Vater für mich eintritt. Eines fällt sofort auf, wenn man die ersten Verse von Kapitel 17 liest. Jesus scheut sich nicht davor, erst einmal für sich selbst zu beten. Ich denke, dass wir das genauso tun können und dass das mit Egoismus nichts zu tun hat. Vielmehr geht es darum, dass wir unser Herz sozusagen wie ein Musikinstrument auf den Himmel einstimmen. Und zwar, indem wir Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, dass wir in Demut zu ihm kommen und auf ihn hören wollen. Aus Kapitel 17 lese ich nun Vers 1. Dort heißt es in direkter Fortsetzung zu Kapitel 16: So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Eigentlich ist es seltsam, dass das sogenannte Vaterunser häufig als das Gebet des Herrn bezeichnet wird. Denn eigentlich war es eine Art Mustergebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Während das hohepriesterliche Gebet, mit dem wir uns gerade beschäftigen, tatsächlich ein Gebet des Herrn gewesen ist. Denn er selbst hat es ja in der Absicht gesprochen, um damit Gott sein Herz auszuschütten. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum sich dieses Gebet nicht dazu eignet, als gemeinsames Gebet etwa am Anfang einer christlichen Veranstaltung gelesen zu werden. Denn so wie es formuliert ist, ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein Gebet Jesu, das nur der Sohn Gottes in dieser Weise sprechen konnte. Umgekehrt wäre es übrigens seltsam gewesen, wenn Jesus das Vaterunser sich selbst zu eigen gemacht und gebetet hätte. Und vergib uns unsere Schuld, heißt es darin. Allein daran merkt man, dass das Vaterunser als Mustergebet für die Jünger bestimmt war und nicht für den Sohn Gottes, der niemals eine Sünde begangen hat. Sein ganz persönliches Gebet beginnt Jesus mit den Worten: Vater, die Stunde ist da. Wenn man diese Aussage allein auf die bevorstehende Todesstunde Jesu bezieht, scheint mir das ein wenig kurz gegriffen. Ich denke vielmehr, es geht hier um den gesamten Heilsplan Gottes, der nun zur Erfüllung kommen soll. Dieser Heilsplan umfasst sowohl die Tatsache, dass Jesus als Mensch auf die Welt gekommen ist, als auch, dass er für die Sünden der Menschen am Kreuz sterben und wieder auferstehen und in die Herrlichkeit zu seinem Vater zurückkehren wird. Die zweite Hälfte von Vers 1 verdeutlicht das. Wäre mit der Stunde, die nun gekommen ist, nur die Todesstunde Jesu gemeint, so würde es nicht gleich im Anschluss daran heißen: Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Diese Verherrlichung geschieht nämlich nicht durch den Tod Jesu am Kreuz, sondern erst später, nach der Rückkehr Jesu in den Himmel. Ich komme zu Vers 2. Jesus betet zu seinem Vater: Denn du hast ihm, dem Sohn, Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist im Grunde eine erstaunliche Tatsache. Jesus hat Macht über alle Menschen. Er könnte sie mit Gewalt dazu bringen, sich ihm zu unterwerfen. Aber er tut es nicht, weil die christliche Gemeinde sozusagen Gottes Liebesgabe an ihn ist. Jesus liebt die Menschen, deshalb unterwirft er sie nicht seinem Willen, sondern tritt als derjenige auf, der ewiges Leben verschenkt. Nun heißt es in Vers 2 aber auch, dass Jesus die Macht bekommt über alle Menschen, die sein Vater ihm gegeben hat. Hier stellt sich wieder einmal die Frage, ob Gott eine Art Vorauswahl getroffen hat, was praktisch bedeuten würde, dass Menschen von Gott vorherbestimmt wurden, um von Jesus ewiges Leben geschenkt zu bekommen. Das wiederum würde unserer Annahme widersprechen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich frei für oder gegen Jesus zu entscheiden. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich bereits im Zusammenhang mit Kapitel 6 darauf eingegangen bin. Da habe ich von dem englischen Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon erzählt, der diesen scheinbaren Widerspruch offenbar auch zur Kenntnis genommen hat. Doch statt darüber endlose Diskussionen zu führen, zog er für sich eine ganz praktische Konsequenz. Er sagte sinngemäß: Meine Aufgabe ist es, allen das Evangelium zu predigen, sowohl den Auserwählten wie auch denen, die nicht auserwählt wurden. Tatsächlich lässt sich der beschriebene Widerspruch nicht völlig auflösen, zumal Jesus auch sehr deutlich gesagt hat: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Zurück zu Kapitel 17, zum hohenpriesterlichen Gebet Jesu. Jesus betet, Vers 3, Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Noch einmal kurz zurück zu der Frage, ob die Erwählung durch Gott manche Leute ausschließt. Ich würde sagen, nein. Denn erwählt ist offenbar jeder, der den Ruf Jesu hört und positiv darauf antwortet. Und wer so handelt, erkennt, wie es in Vers 3 heißt, den wahren Gott und den, den er gesandt hat. Das hohe priesterliche Gebet Jesu im 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Sie haben vorhin selbst gehört, was Martin Luther einst darüber sagte. Dieses Gebet klingt so ehrlich und schlicht und ist dabei doch so tief, so reich und so weit. Niemand kann es je ergründen. Wir wollen es in der nächsten Sendung trotzdem versuchen, eben so weit wie möglich. Also bis zur nächsten Ausgabe von Durch die Bibel. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.